NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Jürgen Deppe. Der 27. Januar ist in Deutschland als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ein bundesweit gesetzlich verankerter Jahrestag. Hierzulande ist er das seit 1996, international seit 2005, also seit jetzt 20 Jahren. Er erinnert an die Befreiung der Überlebenden des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im Jahr 1945, also vor genau 80 Jahren. Elke Griglewski ist Geschäftsführerin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Die Befreiung des dortigen Konzentrationslagers, also einer südlichen Lüneburger Heide, die fand dann im April 1945 durch die britische Armee statt. Erinnerungsarbeit ist Elke Griglewskis täglich Brot. Das war es davor auch schon im Berliner Haus der Wannsee-Konferenz. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Studio. Hallo Frau Dr. Griglewski.
Hallo Herr Decker.
Vor 80 Jahren, Ende Januar, die Rote Armee beendet den Massenmord in Auschwitz und befreit die letzten Überlebenden. Was war das historisch gesehen für ein Tag für Deutschland oder damals ja noch für das Deutsche Reich?
Also man muss sich vergegenwärtigen, denke ich, dass die Befreiung von Auschwitz zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo im Deutschen Reich viele Lager noch existieren. Sie haben gerade gesagt, Bergen-Belsen wird erst im April 1945 befreit. Das heißt, wo für die einen schon eine Befreiung ersichtlich war oder stattfand, war für die anderen das Leid überhaupt noch nicht zu Ende, sondern in ganz massiver Form noch vorhanden.
Was war das dann für ein Moment auch in der Geschichte des Nationalsozialismus, in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, also in unserer furchtbarsten, dunkelsten Zeit?
Befreiung hat immer zwei Momente. Natürlich das eine, es ist ein großartiger Moment für die Überlebenden. Und gleichzeitig erzählen selbst die Überlebenden, dass mit dieser Befreiung für viele noch gar nicht ganz klar war, A, was sie überlebt hatten und auch B, dass sie vielfach gar nicht wussten, was mit ihren Angehörigen gewesen ist und vielfach noch so unter dem, was sie erlitten hatten, gefangen waren, dass dieser Moment, dieser Tag erstmal ein Versatzstück ist in einer viel, viel größeren Entwicklung, die bis eigentlich in die Gegenwart reicht.
Wir haben geredet über die Zeit vor 80 Jahren. Sie sagen gerade Gegenwart. Inwiefern reicht das in die Gegenwart? Ist es heute möglicherweise nur noch ein historisches Datum im Geschichtsunterricht?
Nein, es ist auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen hat dieses Datum oder diese Monate haben sie Auswirkungen bis in die Gegenwart, die Zeit des Nationalsozialismus insgesamt. Ich hatte gerade gesagt, dass für die Überlebenden das Leid oft nicht zu Ende waren, weil sie erst danach realisierten, dass ihre Familien alle ermordet waren, sie keine Heimat mehr hatten. Und die Traumata, das wissen wir heute, des Erlebten, geht bis in die vierte Generation hinein. Das heißt, das Leid ist gewissermaßen tradiert worden auch. Wir wissen heute auch, dass auch in den Familien der TäterInnen psychische Folgeerscheinungen bis in die vierte Generation gehen. Wir wissen, dass aufgrund unterschiedlicher Erlebnisse ganz viele Ideologien, Gedanken aus dieser Zeit bis heute tradiert worden sind. Es gibt Strukturen, Gesetze und so weiter. Also es ist einfach so, dass gleichwohl natürlich das Ende des Krieges, die Befreiung der Lager einerseits einen ganz klaren Bruch darstellt, wir an vielen Stellen darüber nachdenken müssen, wo die Kontinuitäten sind. Gerade wenn wir uns mit der Frage, was bedeutet diese Zeit für die Gegenwart, auseinandersetzen wollen.
Sie haben gerade die Traumata angesprochen. Andere Sachen, die Sie auch angesprochen haben, sind augenfällig. Also, dass sich gewisses Gedankengut bis heute einfach unausrottbar zu halten scheint oder auch immer wieder neu belebt wird. Aber die Traumata, die sind nicht so offensichtlich. Wie äußern die sich? Wie bemerken Sie die?
Die Frage, wie bemerken wir sie, das ist eine komplexe Frage, weil sie an manchen Stellen nicht sofort offensichtlich ist. Aber wenn wir jetzt an die Ereignisse gerade im Jahr ab dem Oktober 2023 denken, da hören wir immer wieder von Angehörigen von Überlebenden, dass dieses Ereignis eine Retraumatisierung bedeutet hat. Also dass da plötzlich wieder die vielleicht schlummernden Weitergabe von Traumata, dass die plötzlich sehr sichtbar geworden ist. Das ist ein Beispiel, wo man wirklich sagen kann, ja, da ist es sichtbar geworden. Wir merken es manchmal an Diskursen beispielsweise von Nachfahren von TäterInnen, wo man spürt, dass es tiefer wurzelt ein ganz starkes Schuldgefühl gibt, das aber umgekehrt wird in eine Abwehrhaltung, dass man doch jetzt aufhören soll, darüber zu sprechen und so weiter und so weiter. Aber das sind nicht zu vereinheitliche Reaktionen. Und deswegen ist es manchmal auch so, dass es einen Moment dauert, bis man wirklich wahrnehmen kann, aha, das ist dieses oder jenes Phänomen. Psychologen können das sicherlich viel besser. Bei mir ist es eher so Alltagserfahrung.
Wie vergegenwärtigen wir uns überhaupt das, was vor 80 Jahren dann zum Glück ein Ende genommen hat, aber vor allem auch davor stattgefunden hat? Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen werden naturgemäß immer weniger. Die waren damals schon Kinder, wenn sie noch im Konzentrationslager einsitzen mussten, sind mittlerweile hochbetagt, wenn nicht schon gestorben. Da wird es natürlich immer schwieriger, mit Zeitzeugen zum Beispiel daran zu erinnern. Ihr täglich Brot ist, aber ich habe es vorhin schon erwähnt, die Erinnerungsarbeit. Wie geht denn das dann noch, wenn wir diese Menschen nicht mehr haben?
Wir wissen, dass die Möglichkeit, die seltene Möglichkeit, mit Überlebenden zu sprechen, von sehr, sehr hohem Wert ist. Gleichzeitig wissen wir auch, dass die meisten jungen Leute diese Gelegenheit schon lange nicht mehr haben. Das heißt, dass wir diejenigen sind, die noch in Kontakt mit Überlebenden sind und dass es vor allen Dingen für uns von großer Bedeutung ist, wenn Menschen sterben, die zu Freunden geworden sind und die letzten Jahrzehnte unsere Arbeit begleitet haben. In die Rolle der Zeitzeugin treten tatsächlich die Gedenkstätten. Als die Orte, wo es geschehen ist, als die Orte, wo die Nachlässe von Überlebenden gesammelt werden, wo die Zeugnisse von Überlebenden gesammelt werden und wo die Geschichte tatsächlich ausgehend von Orten erzählt werden kann. Eine Sache scheint mir noch wichtig. Wir sprechen immer von Erinnerungsarbeit. Es ist aber wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass der erste Schritt in diesem, in Anführungsstrichen, sich erinnern, erstmal tatsächlich Wissensvermittlung ist, weil ganz viele, nicht nur junge Menschen, sondern auch erwachsene Menschen, inzwischen wenig Kenntnisse zu dieser Geschichte haben. Und um erinnern zu können, also um darüber nachdenken zu können, was es für uns bedeutet, welches die Folgen sind, um darüber nachdenken zu können, wie wir denn gedenken wollen dieser vielen, vielen Opfer, ist es wichtig, eine Wissensgrundlage zu haben, von der aus wir alle anderen Fragen besprechen können.
Wie wichtig ist da in dem Zusammenhang das Authentische? Also es gibt ja, wie gerade schon gesagt, nicht mehr viele Zeitzeugen, die berichten können. Sie haben gesagt, ja, sie stellen authentische Zeugnisse aus, beispielsweise bei sich in den Gedenkstätten. Ich habe aber gehört, dass als sie auch im Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin waren, zum Beispiel der Konferenztisch dort abgebaut worden ist, weil das nicht der Konferenztisch war, an dem tatsächlich diese unfassbare, in Anführungszeichen, Endlösung beschlossen worden ist, also die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden. Wie wichtig ist das Authentische?
Es ist ein ganz wichtiger Punkt und er hat zwei Ebenen. Das eine ist, wir merken, dass es für unser Publikum wichtig ist, an dem Ort zu sein, wo es geschehen ist. Was immer dieses, wo es geschehen ist, auch bedeutet. Also das heißt, das ist erstmal auch ein Wert an sich. Das heißt, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob Menschen sich in der Schule oder der Universität oder der Gedenkstätte mit dem Thema beschäftigen. Der zweite Punkt ist, Authentizität ist ja ein großer Begriff. Die meisten der Orte mussten inzwischen ehemalige Gebäude beispielsweise restaurieren, um sie zu erhalten. Und damit ist dieses Authentische schon etwas, sagen wir mal, Fragwürdiges. Gleichzeitig ist natürlich authentisch, wenn wir in den Sammlungen beispielsweise Briefe haben oder Tagebücher, die wir dann in den Ausstellungen zeigen können, sei es als Original oder sei es auch als Reproduktion. Es ist immer wichtig, deutlich zu machen, ob es sich um ein Original handelt oder eben nicht. Aber es ist schon für das Publikum wahrnehmbar als ein ganz eindeutiges Zeugnis, was vor allen Dingen in der damaligen Zeit entstanden ist.
Es gibt ja gerade im audiovisuellen Bereich des Erinnerns gerade so wieder einen gewissen Quantensprung. Steven Spielberg hat mit seiner Shoah Foundation ja vor vielen, vielen Jahren schon begonnen, Zeitzeugenberichte per Video festzuhalten und damit für die Nachwelt zu erhalten, auch das als Erinnerung. Das ist auch damals schon immer ein bisschen kritisiert worden. Da war viel Emotionalisierung dabei. Vielleicht gehört das im Amerikanischen aber auch dazu. Ohne Emotionen geht da herzlich wenig. So, jetzt hat man aber den nächsten Schritt, dass mittlerweile Avatare eingesetzt werden, also mit künstlicher Intelligenz, diese Zeitzeugen in Anführungszeichen belebt werden. Da ist das Authentische aber dann doch sehr fraglich, oder?
Ja, das würde ich unbedingt sagen. Das ist nicht authentisch. Trotzdem halte ich es im Kontext von einer größeren Bildungsveranstaltung, wo man die Möglichkeit hat, mit der Zielgruppe zu reflektieren, was ist das da eigentlich, was ich da spreche und wo sind die Grenzen auch. Und das vielleicht kontrastiere mit einem realen Interview, weil wir haben ja auch in der Gedenkstätte Bergen-Belsen haben wir sehr, sehr viele Interviews. Dann halte ich das für einen interessanten Mehrwert, um am Ende genau zu verstehen, was haben wir verloren, dadurch, dass diese Menschen oft nicht mehr da sind. Also für mich ist es da eher wirklich die Frage, wie setze ich so einen Zeitzeugen, einen Avatar ein? Ich finde, es würde sich verbieten, wenn man eine Klasse bittet in einen Raum und sie dann mit so einem Hologramm sprechen lässt, ohne das irgendwie einzubetten und zu reflektieren, die ganzen unterschiedlichen Rollen auch die ZeitzeugInnen hatten. Weil auch da hat es ja eine riesengroße Entwicklung gegeben, wenn man sich überlegt, in der frühen Zeit waren die Überlebenden politische Menschen, die gekämpft haben für die Erinnerungskultur, die gekämpft haben für ganz unterschiedliche Ziele. Und erst in den letzten Jahrzehnten sind sie in diese Rolle der ZeitzeugInnen gerutscht oder gebracht worden, die eine ganz wichtige ist, aber die eine ist, die wir auch immer reflektieren müssen.
Jetzt hat sich auch herausgestellt, so bei den ersten Testläufen mit solchen, ich nenne es mal immer Avatare, also Sie sagen auch gerade Hologramme, also meistens Computer- oder KI-generierte Gesichter, die natürlich auf das zurückgreifen, was die Zeitzeugen und Zeitzeugen wirklich gesagt haben, aber eben dann zum Teil eben durch KI neu kombinieren, so dass da jetzt gerade auch jüngere Menschen, die diesen Avataren gegenüber sitzen, plötzlich Fragen stellen, die sie vermutlich lebenden Figuren, lebenden Menschen nicht gestellt hätten. Dass also eine Hemmschwelle gesunken ist. Ist das eine Enttabuisierung oder tatsächlich eine Unverstelltheit?
Also ich finde es spannend, dass Sie sagen, dass diese Erfahrung gemacht wurde, weil ich habe im Verlauf der Jahrzehnte sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also sowohl, dass es diese Hemmschwelle gab, aus der Sorge heraus, aus der fürsorglichen, sehr sympathischen, fürsorglichen Situation heraus, dem Zeitzeugen oder der Zeitzeugin keine Schmerzen zu bereiten. Ich habe aber auch erlebt, dass im Zuge von solchen Gesprächen so Vertrauensverhältnisse entstanden sind, dass die Jugendlichen sich gerade getraut haben, Fragen zu stellen, die sehr besonders waren und die sich nicht beschränkt haben nur auf das Erleiden, sondern die unglaublich reflektiert waren auch zu der Frage, was es für die Überlebenden bedeutet hat, überlebt zu haben und wie sich ihre Geschichte dann weiterentwickelt hat. Also von daher bin ich nicht sicher, ob man das so festschreiben kann, zu sagen, das eine oder das andere findet statt.
Es gibt nicht erst in den vergangenen Jahren, da aber verstärkt immer mehr und immer lauter werdende Menschen, die sagen, lass uns doch einen Schlussstrich ziehen. Das kommt oft aus so einer deutsch-nationalen, nationalistischen Ecke, die dann sagen, lass uns doch lieber an das erinnern, was wir an Gutem haben in Deutschland und auch im Deutschen Reich. Was halten Sie denen entgegen?
Zum einen ist es natürlich sinnvoll, dass wir uns auch an die guten Dinge erinnern, ja, ob das Demokratiegeschichte ist oder sowas, das ist überhaupt keine Frage. Die meisten lautstarken Forderungen, die Sie formulieren, finden ja statt vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Einstellung, die sehr deutlich macht, dass die Forderung einer Nicht-Auseinandersetzung mit dieser Geschichte im Grunde genommen synonym oder in Verbindung mit ganz anderen Forderungen stattfindet, wo ich sagen muss, es macht gerade Sinn, uns mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, um das Gefährliche an vielen anderen eurer Äußerungen entlarven zu können und identifizieren zu können.
Ich bleibe noch mal der Advocatus Diaboli und sage, ja, aber reicht es dann nicht, wenn wir beispielsweise in der 8. oder 9. Schulklasse mal eine Unterrichtseinheit haben, die Nationalsozialismus bedeutet, dann sind die Kinder und Jugendlichen auf dem Stand des Historischen und dann reicht's aber auch. Der thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke hat ja vor einigen Jahren beispielsweise, was das Holocaust-Mahnmal in Berlin betrifft, von einem Denkmal der Schande gesprochen, dass man sich ins Herz der Hauptstadt setzen würde. Sind das nicht Menschen, die uns im Grunde so eine Erinnerungsarbeit auf ein Minimum reduzieren wollen?
Also der Vorschlag, es nur in einem Schuljahr behandeln zu wollen, trägt einfach nicht, weil diese ganze Geschichte so komplex ist. Und wenn wir wirklich etwas daraus folgern wollen, brauchen wir fundierte Kenntnisse. Und die können wir nicht nur in einem Schuljahr erwirken. Ich meine, die KollegInnen, die sich so wie ich jahrzehntelang damit beschäftigen, wir stellen immer wieder fest, da gibt es schon wieder eine neue Facette und schon wieder eine neue Facette. Ich würde mir tendenziell eher wünschen, dass man sich mehr überlegen würde, mit welcher Altersstufe bearbeitet man welche Fragestellung. Ja, also Neuntklässler, die Sie als Beispiel genannt haben, sind kognitiv noch vielfach nicht in der Lage, die Abstraktion zu leisten, wenn sie sich mit Täterbiografien auseinanderzusetzen, die Schuldfrage zu diskutieren, sondern laufen denen dann ganz oft in ihrer Argumentation ins Messer sozusagen. Also dass sie, was weiß ich, wenn wir die Höss-Tagebücher nehmen, der ja apologetisch schreibt, sie genau das dann aufnehmen und in diese Entschuldigungshaltung reingehen. Das heißt, diese Frage ist eine, die viel sinnvoller in einer 12. Klasse oder in anderen Lebenssituationen behandelt werden kann. Und deswegen, das würde ich mir eher wünschen, dass wir genauer hingucken, mit welcher Altersgruppe kann ich was machen und nicht schon in einer 6. Klasse die gesamte Geschichte und die Shoah erzählen und die Kinder in dem Fall dann so überfordern oder überwältigen, dass sie für sich den Schluss ziehen, ich will mit dieser Geschichte nichts mehr zu tun haben, weil mir das alles viel zu gewalttätig ist oder ich das alles viel zu schrecklich finde.
Scheinbar steckt in diesem ganzen Erinnern, auch in der historischen Aufarbeitung, ja auch irgendein Provokationspotenzial. Den Eindruck kann man zumindest gewinnen, wenn man sieht, dass in den vergangenen Jahren die Schändungen, Zerstörungen, Diebstähle auf Gedenkstätten, in Gedenkstätten drastisch zugenommen haben und seien es nur, in Anführungszeichen, Schmierereien. Worin steckt denn eigentlich dieses Provokationspotenzial?
Ich überlege gerade, ob ich das Provokationspotenzial nennen würde. Das ist ein ganz neues Wort in diesem Kontext. Ich verstehe es so oder ich habe es für mich eher immer so formuliert, dass die Hemmschwelle, etwas abzulehnen, was man jahrzehntelang oder viele Menschen jahrzehntelang schon abgelehnt haben, das aber tendenziell am Stammtisch gemacht haben oder hinter verschlossenen Türen, dass diese Hemmschwelle massiv gesunken ist und man jetzt ganz offen und sehr arrogant und sehr überheblich an diese Orte geht und sagt, seht ihr, ihr könnt uns mal. Und der Punkt hat unterschiedliche Punkte. Das eine ist, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die das ablehnen, weil sie im Grunde genommen genau um die Dimension der Verbrechen wissen und weil sie ganz genau wissen, wenn wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen, müssen wir auch bestimmte Schlussfolgerungen ziehen. Das ist ein Punkt. Ich glaube schon auch, dass es manchmal sich um Menschen dreht, die tatsächlich das aus einer aktuell ganz rechten Haltung machen und die verstanden haben, dass es da eine Beziehung gibt. Wie die genau aussieht, haben sie vielleicht nicht verstanden, aber die schon verstehen, dass unsere Orte das Gegenteil dessen symbolisieren, dessen, was sie wollen und dass daher dann eine Motivation kommt. Also die Facette ist, glaube ich, breit und reicht ja auch tatsächlich in von Gästebucheinträgen bis hin zu Manifesten, wie die Polizei sagt, Sachbeschädigung. Ich würde es lieber Angriffe nennen, die eben auch mit Zerstörungen einhergehen.
Haben Sie in der letzten Zeit auch, das ist zumindest mein Eindruck, einer Opposition von einer anderen Seite nochmal zu tun? Sie haben in den vergangenen Jahren ja auch viel geforscht über Antisemitismus, Judenhass, Leugnung auch des Holocaust aus einer Ecke, die eher aus der islamistischen oder auch nur schlicht muslimischen Welt kommt. Da sprechen Rechtsnationale viel auch von einem immigrierten Antisemitismus. Aber ist es nicht in der Tat so, dass viele, auch kulturell anders geprägte Menschen, einen tief verankerten Judenhass haben, der sich dann da zusammentut mit einem Rechtsnationalen möglicherweise und der auch sie an Gedenkorten möglicherweise vor neue Fragestellungen stellt?
Also es ist richtig, dass wir uns mit der Diversität von antisemitischen Haltungen auseinandersetzen müssen und dass da sowohl Antisemitismus im Rechtsextremismus als auch Antisemitismus beispielsweise in muslimischen Communities oder wenn wir jetzt uns gerade die Situation angucken, auch im lateinamerikanischen oder spanischen Raum gibt es einen ganz erheblichen Antisemitismus. Diese Phänomene müssen wir sehr ernst nehmen. Wenn Sie sagen, es gibt eine neue Form von Antisemitismus, da würde ich für die letzten Jahre tendenziell sagen, wir haben das Problem, dass sich im Moment rechter, muslimisch geprägter, also wenn man das überhaupt so nennen kann, und linker Antisemitismus treffen. Also dass die Klammer dessen, von woher die Arbeit von Gedenkstätten in Frage gestellt wird, dass das sich erheblich ausgeweitet hat und wir in ganz unterschiedlichen Richtungen argumentieren müssen und begründen müssen, warum unsere Arbeit bleibend bedeutsam ist.
Wir haben von dem rechten Antisemitismus gesprochen, dem muslimischen. Wie drückt sich der linke Antisemitismus aus?
Also wenn ich beispielsweise denke, die Diskussion, die es gegeben hat im Kontext des sogenannten Historikerstreits 2.0, da gab es Personen, also wenn ich den Katechismus von Dirk Moses nehmen würde, den halte ich für hochgradig problematisch und da treffen sich Argumentationen von links und rechts.
Ich möchte noch einen weiteren Begriff jetzt in unser Gespräch bringen. Der ist mit der Wokeness gerade so aufgekommen, das sogenannte Othering. Also da spricht eine Mehrheitsgesellschaft von den anderen. Ist das nicht auch immer ein bisschen eine Gefahr in der Erinnerungsarbeit? Also wir sprechen von den Jüdinnen und Juden und lassen außer Acht, dass sie natürlich Menschen wie du und ich waren, mitten aus der Gesellschaft kamen. Ähnlich auch mit den Nazis, als wären das irgendwelche Höllengestalten, die auf einmal über uns gekommen seien. Nein, das waren auch Menschen wie du und ich. Wie gehen Sie mit diesem, wie man so schön neudeutsch sagt, Othering um?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und zwar sowohl in Bezug auf Geschichte als auch in Bezug auf Gegenwart. Es ist genauso, wie Sie beschrieben haben, wenn man es jetzt in Bezug auf die Geschichte betrachtet, da würde ich sagen, Standard von Gedenkstättenarbeit, sowohl in der Pädagogik, jetzt in Bildungsangeboten als auch in Ausstellungen als Teil des Bildungsangebots, ist der Standard multiperspektivisch zu erzählen. Weil auch, also selbst die Gruppen, die Sie genannt haben, waren ja nicht homogen, sondern es war eine schon damals vielfältige Gesellschaft und diese unterschiedlichen Positionen darzustellen, ist ganz wichtig. Für die Gegenwart ist es ja genauso wichtig. Also die ganze Diskussion um die Frage, wie sieht Erinnerung in der vielfältigen Gesellschaft aus, ist ja auch eine Form von Othering. Sei es, dass nicht wahrgenommen wird, dass beispielsweise in den Schulklassen heute ganz viele jüdische Perspektiven sitzen können. Also diese davon auszugehen, dass es keine jüdischen SchülerInnen gibt und gleichzeitig nicht daran zu denken über die eigenen Rassismen und Antisemitismen, sondern immer das in den Fokus zu richten, aha, die migrantischen SchülerInnen sind das Problem und so weiter. Also das heißt, sowohl in Geschichte als auch in Bezug auf die Gegenwart müssen wir viel stärker von Vielfalt ausgehen und viel stärker immer uns selbst auch als ein Problem sehen, reflektieren und daraus die Narrative entwickeln.
Sie sind Geschäftsführerin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und wenn ich mal richtig durchgezählt habe, sind es 18, habe ich richtig gezählt, in Niedersachsen?
Zur Stiftung gehören, richtig Teil der Stiftung sind nur die Gedenkstätte Bergen-Belsen und die Gedenkstätte Wolfenbüttel. Über die Abteilung Gedenkstättenförderung haben wir das große Privileg, dass wir eng zusammenarbeiten können mit den anderen regionalen Gedenkstätten, die im ganzen Land verteilt sind.
Heißt das, viel hilft viel?
Das, was in Niedersachsen das wirklich Besondere ist und was man hegen und pflegen sollte aus meiner Perspektive ist, dass wir in der Erinnerungslandschaft in Niedersachsen die Chance haben, den Radikalisierungsprozess der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik abzubilden oder wir bilden ihn schon ab, aber wir können ihn nachvollziehbar machen. Wir führen seitens der Stiftung seit 3 Jahren internationale Seminare für MultiplikatorInnen aus Spanien, aus Israel, Polen und so weiter durch, indem wir sie durch die Orte reisen lassen und dadurch nachvollziehen lassen, wie sich Politik ab 33 radikalisiert hat, wann welche Opfergruppe betroffen war. Und ganz viele dieser Gruppen sagen uns, sie haben hier erst den Perspektivwechsel verstanden. Vor allen Dingen auch, wenn wir dann nicht nur an die Orte fahren, wo die Opfer gelitten haben, sondern auch einen Ort wie den Bückeberg einbeziehen, wo man sehen kann, nachvollziehen kann, wie begeistert oder wie Volksgemeinschaft formiert, sogenannte Volksgemeinschaft formiert wurde in der damaligen Zeit. Und das ist etwas, was wirklich sehr besonders ist und was ein großer, das klingt in dem Kontext vielleicht seltsam, aber das erlebe ich als einen großen Schatz in diesem Bundesland.
Elke Kriglewski war das, Geschäftsführerin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio.
Danke Ihnen.
Mein Name ist Jürgen Deppe.
NDR Kultur.